Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit dem Autor Tommy Jaud. Sie kennen ihn von Vollidiot, Hummeldumm, Überman. Er hat gerne mal Männerfüße auf seinem Cover, beim neuen allerdings nicht. Freue mich, dass Sie bei uns sind.
Freue mich auch.
Der Löwe Bild heißt das neue Buch. Da fehlt das R, weil Ihre Hauptfigur als Kind das R nicht aussprechen konnte. Die Mutter zieht ihn immer damit auf. Ist das ein Problem, dass das R im Titel fehlt?
Es ist ein Riesenproblem gewesen. Einmal beim Verlag schon in der Vorbereitung. Musste also wirklich ungelogen die Unterhaltungschefin allen Abteilungen nochmal eine richtige Mail schreiben. Leute, bitte, zum letzten Mal. Der Titel heißt Der Löwe büllt, nicht brüllt. Und macht uns bitte nicht mehr auf Rechtschreibfehler aufmerksam. Das war also verlagsintern. Vom Fokus weiß ich, Autokorrektur, das R kam immer wieder rein. Vom Stern weiß ich, Autokorrektur, das R kam immer wieder rein. Was natürlich auch für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also das fehlende R hat, glaube ich, ein bisschen was für die Verkäufe getan.
Ja. So, dann haben wir Nico Schnöß in dem Buch, ja, die Hauptfigur. 47 Jahre alt, der mit seiner Mutter Rosi Cluburlaub auf den Kanaren macht. Gezwungenermaßen, ne, weil der Chef von Nico sagt, du musst dich entspannen, jetzt mach mal Urlaub. Mhm. Er verfolgt das aber alles mit einem Fitness-Tracker, also wie es seinem Mitarbeiter geht. Aber als Erwachsener Cluburlaub mit der Mutter, da ist der Puls doch eh bei 150, oder?
Ja, da könnte der Puls bei 150 sein. Cluburlaub ist ja per se anstrengend, also.
Sie kennen das?
Ja, ich war oft im Club und ich war ungefähr, ja, bestimmt 10-mal in verschiedenen Clubs. Mal war es wirklich super, man lernt die richtigen Leute kennen, man macht Sport, hat eine schöne Zeit und manchmal ist es auch wirklich genauso schrecklich, wenn man sich's vorstellt. Es liegt immer so eher am Gästemix als am Club selbst. Ein Clubchef hat mir mal verraten und ich habe ihn gefragt, was ist denn das, über was sich die Leute am meisten beschweren in diesem Club? Und dann sagt er, ja, weißt du doch, Tommy. Ich sag, nee, weiß ich nicht, sag's mir. Essen wahrscheinlich. Ich sag, nee, die anderen Gäste.
Wenn die also, nicht wären, wär's schön.
Richtig, so wie Polt damals schon gesagt hat, Italien, wenn nur die Italiener nicht wären, also im Club gilt das immer noch, wenn nur die anderen Gäste nicht wären, aber das macht sie auch aus, man hat immer was zu reden, wie im kleinen Dorf da drüben, die gehören doch auch nicht zusammen oder hast du den wieder gesehen, wie der sich benimmt, ist ja auch Teil des Urlaubs dann.
Stress am Buffet?
Eigentlich nicht. Es ist eher, hat was Zoo-artiges tatsächlich. Auch immer gewissen, es gibt ja verschiedene Buffet-Typen. Manche sind sehr, sehr stolz, als hätten sie es tatsächlich selber geschossen und tragen es dann stolz auch zum Tisch, wo es dann natürlich entsprechend kommentiert wird. Andere ernähren sich dann bewusst sehr vernünftig die ersten 3 Tage. Dann bricht alles zusammen. Also in den Clubs, in denen ich war, war das meistens recht ordentlich gelöst und eigentlich eher zu viel als zu wenig. Nur ja, es ist schon das Hauptevent am Abend dann, das Essen. Und das ist auch das, was mich am Club dann eher so stört. Das Sehen und Gesehen werden, da wird die Garderobe rausgeholt und das hat für mich nichts mit Urlaub zu tun.
Ich verbinde mit Cluburlaub auch immer Animation.
Ja, glaube ich, hat sich ein bisschen ausanimiert. Ich glaube, wir denken alle so ein bisschen auch an Harpe Kerkeling, lecker, lecker Eierlaufen. Aber ich glaube, so klassisch animiert, so dass man von der Poolliege gezogen wird und jetzt mach mal mit, das macht, glaube ich, keiner mehr. Also das wollen die Leute auch nicht. Es gibt halt einfach Programm drumrum. Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr gut für Leute, die nicht viel miteinander, also für alte Ehepaare, die sowieso nicht mehr miteinander reden, weil es gibt ja genug drumherum. Programm, Spektakel und andere Gäste. Meinem Helden hat es jetzt nichts gebracht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihrem neuen Buch geht's um Cluburlaub. Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie den selbst oft gemacht haben, auch mit Eltern, so wie Ihre Hauptfigur Nico Schnöß mit seiner Mutter.
Ja, habe ich gemacht. Den 60. Geburtstag meiner Mutter habe ich verbracht. Mit ihr geschenkt und meinem Vater natürlich auch, den es damals noch gab. Und das war richtig toll. Die hatten noch nie so einen schönen Urlaub gemacht. Also Zitat, meine Mutter, die kannten so einen Luxus nicht. Das sind eher einfache Leute. Und sie haben sich auch als Paar wiedergefunden. Das fand ich ganz süß als Sohn. Ich konnte eh machen, was ich wollte. Es ist ungefähr so, ja, 13, 14 Jahre her. Der eine macht Sport, der andere sitzt da, man findet Freunde, meine Eltern haben Leute kennengelernt und eines Abends kam ich zurück aus dem Dorf und sehe halt meine Eltern tanzen in so einem Pavillon zu, ja, so Disco-ähnlich draußen und die waren einfach glücklich. Ich bin dann auch einfach weitergelaufen und habe mich für die mitgefreut ja, das waren die schönen Aspekte. Also mit meinen Eltern zusammen, jetzt vor dieser langen Zeit, hat das wunderbar geklappt. Wir waren danach auch wieder im Urlaub und wie es so auch wieder im Club und wie es oft so ist, man erreicht es dann nicht mehr. Es wird dann nicht mehr so schön. Dann wird die Nachspeise schlechter und die Musik war doch auch schon besser. Aber dieser eine Urlaub, der war wunderschön mit meinen Eltern.
Dann gibt es einen ganz großen Teil in Ihrem Buch, Meditation.
Ja.
Und auch da wissen Sie, wovon Sie schreiben, ja, die Aum-Meditation, oder so heißt sie, die Sie gemacht haben.
Die heißt, glaube ich, so, ja, die habe ich gemacht, ja. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ich finde, das ist fast so hart wie der Cluburlaub.
Es ist härter.
Können Sie das kurz beschreiben? Man macht es ja mit ganz vielen Leuten über Stunden.
Ja, und es ist eine gesellschaftliche, eine gemeinsame Meditation. 40, 50, 60 Leute. Die dauert 2, 3, 4 Stunden. Ich glaube, bei mir waren es 4. Und Ziel von dieser Meditation ist, gemeinsam alle wesentlichen Elemente oder Gefühle des Lebens zu durchleben. In kleinen Segmenten, so wie unsere Gesprächssegmente jetzt. Also zum Beispiel 7 Minuten Trauer, 7 Minuten Glück, 7 Minuten Liebe, 7 Minuten Erotik, auch das. Es fing an, wie im Buch beschrieben, also ich habe da sehr viel von genommen, aber als ich diese Meditation gemacht habe, habe ich nicht ans Buch gedacht. Also ich bin da tatsächlich freiwillig hin. Wahnsinn eigentlich. Und da ist es tatsächlich so wie im Buch. Also es fing an mit Wut und ich dachte immer, ich bin Misanthrop und wirklich wütend. Aber die anderen waren wirklich wütender.
Man steht sich gegenüber und muss sich dann anbrüllen.
Ja, man soll alles, also der andere ist, man steht sich gegenüber und brüllt den anderen an. Der andere soll aber auch brüllen und den ganzen Frust rauslassen, der in ihm steckt oder in ihr. Und eigentlich ist es nicht so gedacht, dass man da zuhört und irgendwie kontert. Nur wenn der oder die andere so laut ist und so unfassbar mehr wütender, also ich war komplett gegen die Säule geblasen, habe mich dann auch versucht zu verstecken, weil ich hatte einfach nichts. Also ich musste mir dann Wut einfallen lassen. Meins war dann so, ja, mein Leben ist langweilig, ich fahre jeden Tag ins Büro, seit 3 Jahren schreibe ich einen Roman, immer nur Rewe, Sport, Fernsehschauen, Rewe. Aber was ist denn das für eine Wut? Das ist ja nix. Die anderen haben mich zusammengeschrien und auch persönlich. Du, Loch, ich hasse dich. Eine auch. Warum? Ich kenne die doch gar nicht. Und zum Schluss, es ging dann auch weiter. Die nächste Stufe ist Gott sei Dank verzeihen. Umarmt wildfremde Leute und sagt dann auch wildfremden Leuten, guckt denen in die Augen, dass man sie liebt. Er sagt, ich liebe dich. Fasst sich an, umarmt sich. Komischerweise ist mir das einfacher gefallen. Ob man es jetzt meint oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das hat mich sehr bewegt. Also, und wenn ich die ganze Meditation zusammenfasse, diese 3, 4 Stunden, wo ich dann relativ gebeutelt rausging, ist schon was hängen geblieben. Und zwar, dass ich mit Wut und Trauer offensichtlich ein Problem habe. Weil da kam nichts. Also ich konnte Leute zum Lachen bringen, ich konnte Leute lieben. Aber bei Wut und Trauer, auch man, wie kann ich auf Knopfdruck trauern? Und der Kölsche kann auf Knopfdruck lustig sein, ne? Aber auf Knopfdruck trauern, dann in so einer großen Halle, wenn dann der Erste anfängt zu flennen, finde ich es halt tendenziell wieder komisch. Der Psychiater würde sagen, haha, Vermeidung durch Humor. Das war die Aum-Meditation. Also ich habe sie einen Abend durchlitten und auch es ist auch gut. Also ich kann, wem das liegt oder wer sagt, ich möchte was über mich rausfinden. Man muss aber schon über 2, 3 Grenzen gehen. Und man soll währenddessen auch nicht gehen, man soll es nicht abbrechen, weil... Ja, keine Ahnung, vielleicht ist dann was halbfertig in der Seele und nicht verarbeitet.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Tommy Jaud, Autor von Büchern wie Vollidiot oder Millionär. Und jetzt das Neueste, Der Löwe Bült. Ihre Hauptfigur Nico Schnöß konnte als Kind kein R, deshalb Bült der Löwe bei Ihnen. Er macht ja mit seiner Mutter Rosi Schnöß Cluburlaub. Und die beiden teilen sich das Hotelzimmer, das sie erstmal gründlich putzt. Sie ist auch ständig mit Nasendusche zugange. Die ist schon speziell da, diese Mutter. Und sie haben da Vertrautes verarbeitet.
Ja, ist ein Teil meine Mutter, ein Teil bin auch ich. Zum Beispiel, ich bin ja schon ziemlicher Staubsauger-Freak.
Echt?
Ich habe auch einen Staubsauger-Roboter im Büro. Der hat, den Spitznamen verrate ich nicht. Also er hat einen sehr schönen Spitznamen. Nein, das geht nicht, weil es eine real existierende Person, die sehr beleidigt wäre, wenn sie so hieße wie mein Staubsaugroboter.
Vielleicht wäre sie auch stolz, meinen Sie nicht?
Ich glaube nicht. Ich kann nur eines sagen, es ist ein Holländer.
für den, reicht schon.
Reicht schon, genau. Ja, die verschiedenen Marotten, Nasendusche bin ich auch. Also ja? Ja, und wenn man auch mal richtig fragt, ganz viele Leute, ist ja so ein Tabuthema in Deutschland, Nasendusche. Aber wenn man es dann mal anspricht, dann kommen sie alle aus ihren Löchern und sagen, Mensch, habe ich auch und kennst du das Salz? Und also ich fand, meine Romanmutter hat mir auch großen Spaß gemacht, die zu entwickeln. Und natürlich war es schwierig, meiner eigenen Mutter das dann zu präsentieren. Aber lustigerweise, also sie hat folgendermaßen reagiert, dass sie sagt, also sie findet die Romanmutter völlig nachvollziehbar, völlig korrekt. Aber den Sohn, der ist genauso wie ich, also total gestresst und also da hast du ja wirklich dich beschrieben. Gut, ich habe es dann mal dabei bewenden lassen. Ne?
So als Autor, 2 bis 3 Jahre arbeiten Sie an so einem Buch.
3 Jahre ist so ein bisschen meine eigene Schuld, also so lange muss man nicht an einem Roman schreiben. Also ich gehe dann auch nicht jeden Tag rein und schreibe dann irgendwie, kann man sich ja ausrechnen, eine halbe Seite. Sondern wenn das Abgabedatum kommt, und das will der Verlag ja immer so unfassbar gerne wissen, dann ist das ja so ganz weit weg. Hey, in 2 Jahren oder in 3, dann muss ich das abgeben. Da kommt so eine Phase, da denke ich ganz generell drüber nach. Dann rufe ich meinen Drehbuchlehrer an, dann mache ich so Figuren an die Wand und schreibe natürlich kein einziges Wort. Bis mir der Erste sagt, kannst du mal ein paar Seiten schreiben? Also irgendwann kommt dann der Druck und dann merke ich auch, dann mache ich schon einen Plan. Also jetzt musst du am Tag 5 Seiten schreiben, sonst schaffst du es nicht mehr. Und dann ist es natürlich wie immer, wie bei, das kennen viele, die was abgeben müssen, ob Referat, Doktorarbeit, die letzten 8 Wochen arbeite ich dann da 14, 16 Stunden am Tag.
Wie ein Verrückter.
Wie ein Verrückter und stelle mir immer die gleiche Frage. Sag mal, das hättest du, also du hast in den letzten 8 Wochen so viel gearbeitet wie in den 2 Jahren davor. Warum immer wieder? Ne?
Würden Sie ohne Deadline jemals ein Buch fertig kriegen?
Nö, glaube ich nicht. Also, nee.
Sie machen das jetzt 10 Jahre, oder? Ja. Vollidiot kam 2009. Ja. Und ist es bei jedem Buch das Gleiche vor der Deadline?
Bei Romanen doch schon. Also auch Der Löwe Bild, typisches Beispiel. Ich glaube, zu diesem Buch, wenn man jetzt meinen Rechner nehmen würde im Büro und mal in diese Datei guckt, da gäbe es 2844 Dateien dazu. Ideen, Versionen, Anfänge, verschiedene Kapitel, die da rausflogen. Es ist wirklich ein Grauen. Deswegen war ich dann auch froh. Also diese Deadline ist auch dann eine Erlösung.
Ihre Frau, Nina Schmidt, ist auch Autorin.
Genau.
Ist sie Ihre erste Leserin immer?
Sie ist meine erste Kritikerin. Sie liest natürlich auch das mit, aber sie kriegt es ja schon am gemeinsamen Wohnzimmer-Weintisch mit, was ich so vorhab. Und,
Weintisch jetzt Wein zum Trinken oder weil sie heulen?
Wein zum Trinken, geweint wird da relativ selten. nee, da wird schöner Wein getrunken aus Frankreich, mögen wir beide gerne. Und da wird viel, da sprechen wir über ihre Projekte, über meine, komischerweise meistens über meine. Und ja, sie ist da sehr ehrlich, sie ist meine erste Kritikerin und das ist auch sehr, sehr wichtig und auch sehr gut so. Da kommt der weibliche Aspekt ein bisschen rein.
Nimmt sie sich dann das Manuskript oder die erste Version oder die Ideen, verschwindet, kommt hinterher wieder und sagt so, Tommy?
Sie kommt vorher ins Spiel. Nehmen wir mal die Meditation, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Natürlich kam ich am Abend zerschreddert nach Hause. Dann wusste sie natürlich schon, wie es war. Und 6, 8 Wochen später kriegt sie dann das Kapitel und weiß es einzuschätzen, welchen Part hat das in meinem Leben gespielt. Aber sie kommt sehr viel früher ins Spiel. Sie leidet ja mit mir. Sie leidet ja auch mit dem Mann. Also sie tut mir auch dann richtig leid, die letzten 8 Wochen, weil ich bin dann ja unausstehlich. Ja, es gibt ja auch nur noch dieses Ding. Die Arme kommt die Treppe hoch und will ihren ersten Kaffee und ich sage, mit dem Nico, wenn der da die Sachen wirft, würdest du das hinten anstellen oder mit dem Chef? Sagt dann, die ist wirklich sehr geduldig, sagt, bitte, den ersten Kaffee kann ich den vielleicht? Sagt, ja, okay, sorry.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Radio, was wir jetzt hier machen, ist ja sehr vertraut für Sie. Sie sind damals da als Student gelandet, also als Moderator. Und zwar, weil Sie bei McDonald's nach 2 Tagen gescheitert sind. Woran?
Bei McDonald's bin ich im Foyer gescheitert. Also McRib-Station war noch in Ordnung. Sämtliche Vorurteile gegen McDonald's haben sich für mich in der Küche nicht bestätigt. Dann der 2. Abend war aber Foyer.
Foyer heißt was?
Foyer heißt also Foyer sauber machen, mal gucken, wo sind die Tabletts, mal rausgehen, liegt da Müll. Und da hatte ich dann schon so ein bisschen ein Ego-Problem, weil man mich, ich fühlte mich sehr, sehr schlecht behandelt. von Kunden. Viele US-amerikanische Soldaten, auch schon teilweise angetrunken. Und da kam dann so die Frage, muss ich mir das antun? McGrip und irgendwelche Leute sagen, pick that up, yeah, pick that up, motherfucker. Nee, muss ich nicht. Und wirklich eine Woche später, ich habe dann gekündigt. Das Kündigungsgespräch, das habe ich heute noch vor Augen. Das ist nichts für mich, möchte das nicht machen. Und der Franchise-Nehmer sagte dann wirklich so, war schade, bei Ihnen hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Dann,
da wäre was draus geworden.
Da wäre was draus geworden. Vielleicht irgendwann von McRib zu Restaurantleiter. Wer weiß. Ich will das nicht niedermachen, aber das war für mich überhaupt gar nichts. Und das war auch echt hart. Und dann bin ich an einem Schild vorbeigelaufen in Schweinfurt, Radio Primaton. Ein für Franken gänzlich ungeeigneter Name einer Radiostation, weil wir ja weder P noch T sprechen können. Lange Rede, kurzer Sinn.
Was machen Sie stattdessen?
Ich war dann halt 2 Jahre Praktikant bei Radio Primaton. B und D, genau. Und da kam ich ans Radio ran, also Lokalradio, und das hat mir riesen Spaß gemacht.
Wunschsendungen, Grüße.
Am Anfang was ich gar nicht konnte, Fußball. Ich glaube, einfach so normale Sendungen moderiert, 2-mal die Woche. Dann ging es zur Antenne Thüringen, da hatte ich die Samstagabendparty und die Kirchensendung, komischerweise, am nächsten Sonntags Morgen.
Sonntagsmorgens dann, oder?
Genau, was aber praktisch war, weil ich in Bamberg studiert habe und dann musste ich nur nach Weimar fahren, das waren 2-3 Stunden Fahrt, und habe im Studio gepennt. Jetzt ist es ja auch egal, ist ja 15 Jahre her. Also im B-Studio unter diesen ganzen, ich glaube, das war wahrscheinlich Elektrosmog, ich möchte es nicht gemessen haben. Bin dann ausgegangen, habe 4 Stunden gepennt, habe die Kirchensendung gemacht und bin wieder nach Hause gefahren.
Gutes Konzept.
Super Konzept, und habe dann halt keine Wochenenden als Student gehabt, aber habe natürlich landesweit dann auch ganz schön verdient. Und das war halt mein Studentenjob. Hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich habe dadurch den Osten kennengelernt, also Thüringen. Habe damals schon in Köln, also erst in Bamberg, dann in Köln gewohnt. Und ich glaube, es gibt keine Städte, die weiter weg voneinander waren als Köln und Weimar in der Wendezeit. Meine damaligen Comedy-Kollegen und Autoren immer gesagt, fährst wieder nach Dunkeldeutschland. Und ich war dann so halb Ossi. Ich war total empört, dass die Leute sind nett und nennt das nicht so. Und so ein bisschen zwischen zwei Welten gefangen.
Köln fing damals schon an, so als Gagschreiber, als
Gagautor,
ja. Harald Schmidt.
Genau, das war die Zeit. Damals gab es noch Faxgeräte, gibt es ja heute noch. Da wurde man angerufen, habe die Themen bekommen und habe dann die Gags nach Köln gefaxt um 1 Uhr. Das war der andere Studentenjob. Und am Abend konnte ich dann gucken, ob meine Gags drin waren.
Und wenn sie drin waren, 200 Mark?
Ja, so um den Dreh. Und manchmal waren sie drin, manchmal war keiner drin. Manchmal habe ich mir es mit 8 anderen Kollegen geteilt. Ich dachte, ich hätte irgendwie den super Gag. Aber nee, ja, vielleicht, aber 7 andere halt auch, ne? Also wurden 30 Mark draus oder 20.
Aber krass finde ich, dass sie schon als Schüler ihre Gags an den Nachbarsjungen verkauft haben.
Stimmt, das habe ich mal leichtsinnigerweise verraten.
2 ja. Mark die Kassette.
Ja.
Ich meine, ist ja Wucher.
Ich weiß nicht mehr mit den Mark, aber ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ey, das war eine 90er Chromdioxid. Da
okay.
war ja BASF. Ja, da hey. War ja allein der Materialwert schon 1,60. Ja, aber irgendwie fing es damit an. Und ich habe auch so, habe ich jetzt wieder entdeckt, weil meine Mutter im Lauf ihres Umzugs mir auch so ein paar Pakete in die Hand gedrückt hat. Guck mal, was du da so gemacht hast. Habe ich auch ganz vergessen, dass ich so eine Zeitschrift gemacht habe für Mitschüler, aber halt nicht kopiert, sondern einfach 5-mal wieder geschrieben. Das hieß Kurzblatt, aber nur so ganz schlechte Strichmännchen und so. Aber da habe ich, also wenn ich das heute durchlese, denke ich.
Das waren die Anfänge.
Ja, irgendwie hat mich das immer berührt, oder wollte ich immer sowas in diese Richtung machen.
Ne? SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Paul McCartney und Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Tommy Jaud ist unser Leute-Gast. In ihren Büchern kümmern sie sich ja gerne um die Belange der Männer. Nächstes Jahr im Sommer werden sie 50.
Mhm.
3 Dinge wollten sie bis dahin schaffen.
Echt? Da bin ich mal gespannt. Habe ich bestimmt vergessen. Was habe ich denn gesagt?
Mehr als 2 Stunden Mountainbike fahren, ohne irgendwie mit Krämpfen oder Bauchschmerzen vom Fahrrad zu fallen. Klappt das?
Krieg hin, ja. Als ich dieses Interview gegeben habe, bin ich am Tag vorher mit dem Bauchkrampf vom Mountainbike gefallen. Das blieb hängen. 2?
Ein Gerät besorgen, das saugt und wischt für Hartböden.
Hab ich.
Dieser Stolz.
Ja, das ist hervorragend, und ich nenne die Marke nicht. Wir haben eine Haushaltshilfe, die ist ordentlich angemeldet über das Minijob-Haushaltsverfahren. Und sie findet es auch ganz toll. Es ist einfach sauberer. Wollen wir es vertiefen? Nein.
Wir machen Punkt 3, okay? Ja. Punkt 3 war ein Rammstein-Konzert.
Ja, stimmt. Das habe ich auch ja geschafft. Doch, man muss es ja schon schaffen. Die Tickets sind rar.
Und Sie haben es sich angeguckt in Riga.
Genau, mit Freunden zusammen.
Lettland.
Lettland. Das ist, wenn die Deutschland-Tour war ja innerhalb von, also Sekunden weiß ich nicht, aber so schnell ausverkauft, konnte man gar nicht gucken. Und fliegt man in 2 Stunden hin. Und das haben wir dann gemacht. Habe ich einfach 6 Karten gekauft, Leute gesucht, die passen könnten, Freunde. Und dann sind wir dahin geflogen.
Warum Rammstein?
Weil mich die Band immer fasziniert hat oder in jüngster Zeit immer mehr. Ich bin eigentlich gar kein Hardrock-Typ. Ich mag gar keinen Rock. Also irgendwas haben die, sonst würden sie ja auch nicht weltweit Stadien ausverkaufen. Also tatsächlich weltweit in Deutsch. Das ist schon ein krasses Event. Und ich finde es faszinierend, wie sie mit eben diesem Deutschland-Bild, mit Gefühlen, mit Geschichte, Vorurteilen spielen, wie sie ganz geschickt ihre Knöpfe drücken. War toll.
Aber Sie sagen selber, es ist erstaunlich, dass Rammstein so international diesen Erfolg hat, ja, mit den deutschen Songs. Was war das für ein Publikum dann in Riga?
Ich hatte ein bisschen Angst auch, weil ich habe mir kein Fan-T-Shirt angezogen. Was sind das wohl für Leute? Sind jetzt irgendwie, laufen da Glatzen rum oder sind die brutal oder überhaupt nicht? Das waren ganz normale Fans, mehrheitlich in meinem Alter, aber auch jüngere, also komplett gemischt. Und die Stadt war dann schon sehr deutsch. Die Letten sind damit sehr cool umgegangen. Also sie hatten, glaube ich, nicht mit diesem Bierkonsum gerechnet. Also man muss es gab schon.
Wurde es knapp?
Es wurde knapp. Aber es gibt saugutes Bier da und es ging auch nicht aus. Die Fans, ja, ich glaube, es waren mehrheitlich Ost- und Nordeuropäer, die eben auch wie wir sagen, okay, wo können wir denn jetzt noch hin? Finnen, Schweden, Letten.
Singen die auf Deutsch dann alles mit, was Rammstein da präsentiert?
Ich glaube, also ja, bei den alten Liedern schon. Und das ist natürlich auch ein bisschen seltsam, weil ich meine, ich bin einfach nicht in Deutschland und da stehen 50.000 Menschen. Davon sind 70% nicht aus Deutschland und die können den Text. Es macht auch was mit einem selber und mit meiner Beziehung zum Land, die ja wahrscheinlich genauso zerrissen ist wie von vielen anderen auch, wenn ein Italiener, ein Russe und ein Lette wie selbstverständlich eine Deutschlandfahne umhaben und dann sagt, das ist so geil, dieses Konzert und Deutschland überhaupt. Und dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Also bin dann auch so unsicher. Und ein Freund von mir, der auch sehr skeptisch ist, der geht auch nicht zum Fußball, weil so viele Leute schreien und es ist ihm irgendwie schon so rechts. Und er stand auch tatsächlich eine halbe Stunde mit verschränkten Armen bei diesem Konzert. Ich glaube, er hat beschlossen, es nicht gut zu finden. Er hat nicht geklappt. Also der war dann zum Schluss auch ganz geflasht und Werbung für die Tour brauche ich nicht machen, weil sie ist eh ausverkauft, auch die neue. Von daher, wer es mag, ist schon krass und sehr, sehr heiß.
Ich habe mir bei YouTube kurz angeguckt, Highlights, Riga, Rammstein, da hat man schon am Anfang das Gefühl, die fackeln hier jetzt direkt mal alles ab.
Ja, es ist jetzt nicht besonders CO2-freundlich, aber ich kann sagen, ich habe es sofort kompensiert mit 9 Bier. Da kann man ja wieder anfangen, ein Konzert ist per se nicht CO2-freundlich, weil ja Leute irgendwo hinkommen, wo sie gar nicht sein müssten. Und dann legen natürlich die Jungs aus dem Osten noch ein paar Schippen drauf, ne? Mit ihrem Feuerwerk.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Bestseller-Autor Tommy Jaud. Nächsten Sommer werden Sie 50. Wir haben gerade über die Punkte gesprochen, die Sie bis dahin erreichen wollten und auch schon geschafft haben. Dazu gehört auch, mehr als 2 Stunden auf dem Mountainbike zu überstehen. Was aber heute auch schon so ein bisschen durchklang, dass es ein Moment ist, übers Leben nachzudenken. Alle 2 bis 3 Jahre ein Buch, so dieses einsame Arbeiten, ist gerade wohl nicht mehr das große Glück.
Absolut. Und das ist auch wichtiger als die 50er-Zahl. Also diese Art zu arbeiten, dieses freiwillige Luxus-Eremitentum ist es, glaube ich, nicht mehr. Und was ich jetzt plane oder wohin die Reise geht, ist also erstmal kein Roman mehr. Heißt aber nicht, dass ich keinen Roman mehr schreibe, sondern das Nächste, was ich mache, ist definitiv nicht den nächsten Roman einfach schreiben. Ich interessiere mich jetzt für Theater. Ich finde, dass man diese Comedy-Geschichten oder Comedy sehr schön auch auf die Bühne bringen kann, wie es jetzt zum Beispiel eine Schweizer Gruppe gut macht mit einem adaptierten Stück aus England, glaube ich, The Show Must Go Wrong, also Boulevard 2.0, auch vielleicht mit sozial relevanten Stücken. Ich finde sehr interessant immer noch Film. Ich finde Podcast interessant. Das tun zurzeit alle, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich ja eigentlich daher komme.
Radio?
Vom Radio, dass ich mich am wohlsten fühle, wenn mich keiner sieht. Also ich bin ein Bühnenflüchtling, ich bin kein Stand-Upper. Auch bei einer Lesung, auch wenn es alle ganz schön fanden, schaue ich, dass ich die Beine in die Hand nehme und die Bühne verlasse. Und vielleicht wird ja aus einem von diesen Dingen auch wieder ein Roman. Also die 50 ist wichtig und klar, jeder denkt dann, Frauen wie Männer, über das Leben nach so ein bisschen. Die Feier ist Gott sei Dank schon organisiert.
Groß oder klein?
Klein, die besten Freunde, und ich kann es nicht verraten, weil sie selber noch nicht wissen. Wir machen was ganz Kleines mit den besten Freunden in Bamberg, und nichts Großes. Wenn ich 100 Leute einlade, spreche ich mit keinem. Also eine geile Location und ganz viel Geld rausballern für irgendwelche teuren Getränke muss man nicht mehr. Lieber mit den besten Freunden an einem Feuerchen sitzen oder was grillen, und das haben wir jetzt geplant. Meine beste Freundin und ich, die auch 50 wird, und wir feiern zusammen dann unseren 100. Das ist der Plan.
Nochmal zum Beruflichen. The show must go wrong. Mhm. Und das, was Sie gerade so erzählt haben, erinnert mich ein bisschen an Monty Python. Mhm. Ist das auch so ein Vorbild?
Monty Python war immer mein Vorbild. Und jetzt sind sie natürlich auch schon wirklich in die Jahre gekommen. Ich habe John Cleese noch gesehen vor einem Jahr in Köln. Ist immer noch großartig. Und egal, was ich so sehe oder was auch wir gemacht haben oder woran ich beteiligt war, Monty Python haben es einfach immer schon 40 Jahre vorher gemacht. Die waren so weit vorne damals vom Humor und von ihrer Intelligenz und Albernheit, sind definitiv immer noch ein Vorbild. Aber ob sie, haben die ein Theaterstück gemacht? Ja, sie sind aufgetreten mit ihren Sketchen. Ja, das wäre jetzt nicht mein Ding, sondern tatsächlich ein Lust, ein Comedy-Theaterstück zu schreiben mit einem Freund von mir oder einem Kollegen. Das würde mir sehr großen Spaß machen. Vor allen Dingen, weil ich es erstens nicht allein mache und zweitens besteht Theater ja hauptsächlich aus Dialogen, und das macht mir am meisten Spaß.
Also Sie sind nicht mehr allein und Sie bekommen vielleicht auch eine direkte Reaktion, nämlich Applaus.
Ja, genau. Ja, nicht nach 3 Jahren einfach ein paar Sterne bei Amazon. Ja, das ist ein anderer wichtiger Punkt. Die Anerkennung, alle 3 Jahre was abzugeben, das macht es dann auch furchtbar groß. Ein Freund von mir, der weit über 60 ist, der in Kalifornien arbeitet als Drehbuchlehrer, hat sich da mal selbst ausgetrickst, und das ist jetzt auch mein Credo. Der hat eine Firma gegründet, und die heißt Mediocre Pitches, also mittelmäßige Filmideen. Also er geht gleich mit der Ansage hin, was ich da mache, ist in jedem Fall mittelmäßig. Und seitdem haut er halt ein Ding nach dem anderen raus, ja, weil es nicht perfekt sein muss. Also ich glaube, ich gründe auch eine Firma mit mittelmäßige Literatur, mittelmäßige Theaterstücke, mittelmäßige Podcasts, und das andere habe ich vergessen, mittelmäßige Mountainbike-Touren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Tommy Jaud. Der Löwe büllt ist das neue Buch. Das R fehlt da ganz bewusst im Titel. Hauptfigur ist Nico Schnöß, der am Anfang die Nachricht bekommt, dass sein Vater gestorben ist. Und es ist so ein Buch zwischen Lachen und Weinen. Man weiß auch nie so genau, was ist erfunden, was vielleicht auch real. Vorne im Buch steht die Widmung für Wolfgang mit einem Kreuz dahinter. Mhm. Ihr Vater?
Absolut. Ja, mein Vater.
Wie viel Familie steckt drin in dem Buch? Wie viel Familie von Ihnen jetzt?
Also in dem Buch steckt viel Familie von mir. Die Vaterfigur selbst ist auch sehr nah an meinem Vater. Nicht im Detail hat er alles so gemacht, aber mein Vater war eben zum Schluss seines Lebens auch sehr zurückgezogen und sehr ruhig. Und er war auch mit in diesem Club. Es gab also einen Cluburlaub tatsächlich, wie im Buch, wo meine Mutter und ich höchst aktiv dies und jenes gemacht haben. Und du musst doch auch mal, trag dich doch mal in den Kurs ein. Du bist doch auch so steif, und dann dieses Yoga würde dir gut tun. Oder geh doch mal dahin. Und mein Vater ist auch wie im Buch einfach mal nur raus aus diesem Gefängnis, wie er es auch genannt hat. Und er fand das da nett, aber hat die Leute machen lassen und ist seinen Weg gegangen, spazieren gegangen, saß am Meer. Meine Mutter und ich haben eben auch, als er dann gestorben ist, die Jahre danach auch oft drüber gesprochen und hatten die gleiche Schlussfolgerung. Eigentlich war er uns ein bisschen voraus, indem wir alles gesehen hat. Also hat diesen Zirkus sich halt nicht mehr antun wollen. Und das ist definitiv mein Vater. Der hat die Ruhe gesucht, hat viel Liebe gehabt für uns und für mich. Er hat auch, war auch sehr stolz auf mich und hat auch in den Buchhandlungen auch mal geguckt, dass mein Buch richtig liegt. Er hat auch mal vielleicht mein Buch noch über ein anderes gelegt, dann lagen die da zweimal. Ne? Aber fiktiv ist zum Beispiel, ich war nie mit meinem Vater beim FC, was ich traurig finde. Aber auch da muss ich mit zurechtkommen. Ich war damals, also FC Köln meine ich jetzt.
Es ist eine wunderbare Szene in dem Buch, ja. Sie mit ihrem Vater im Stadion.
Ja, ich war damals halt einfach kein weder Mitglied noch erster FC Köln Anhänger oder Freund, wie auch immer. Und deswegen konnte ich ihn auch da nicht mitnehmen. Es wäre künstlich gewesen. Immerhin habe ich ihn mit zur WM genommen. Da gibt's auch schöne Fotos und da war er ganz stolz, weil die fand ja auch in Köln statt.
2006 das Sommermärchen.
2006 das Sommermärchen, das wiederum, und da unterscheidet sich dann schon krass vom Buch. Das war einfach wunderbar, mit meinem Vater dahin zu gehen. Also dieses Kapitel gab es komplett nicht, sondern es steht nur dafür, dass man auch als erwachsenes Kind Erwartungen an seine Eltern hat, die einfach nicht mehr erfüllen können.
Ist Ihnen das schwer gefallen, das zu schreiben?
Es ist mir leicht gefallen, komischerweise, weil ich habe aus dem Gefühl rausgeschrieben, ich musste nicht an die Tafel gucken, jetzt musst du dramaturgisch sowas machen, sondern ich kannte ja das Gefühl. Ich habe eine Erwartung an meine Eltern, in dem Fall meinen Vater, und er kann sie aus ganz gewissen Gründen nicht erfüllen. Er weiß auch, dass er sie nicht erfüllen kann, was wiederum ihn traurig macht. Quintessenz, hätte man halt nur einfach mal drüber gesprochen. Ja. Wie geht's dir? Und diese Gespräche, die gab es zwischen mir und meinem Vater leider nicht wirklich. Ich war auch mit ihm oft oder ab und zu wandern und ich kam einfach nicht wirklich an ihn ran. Also geht's dir wirklich gut? Was ist, bist du glücklich? Alles gut. Ja, und da sind wir wieder komplett beim Buch und das kenne ich aber auch von vielen Freunden. Und man kann es auch nicht erzwingen. Also hätte ich es aus ihm rausprügeln sollen? Du musst doch ein Problem haben, irgendeins. Er hat es halt so gewollt und ich habe es dann auch akzeptiert.
Und das Lasagne-Rezept?
Ist von ihm. Ist original das Rezept meines Vaters. Und
der Vater im Buch kocht halt hervorragende Lasagne.
Genau, und die ist auch wirklich hervorragend. Ich mache sie auch noch ab und zu. Und manchmal bringe ich sie auch meiner Mutter dann wieder mit nach Schweinfurt, wo sie wohnt, weil man sie so schön wegfrieren kann und einteilen. Und die hat er gut gemacht. Und das habe ich auch rausgekramt fürs Buch. Wo ist das Lasagne-Rezept? Ich brauche das Lasagne-Rezept. Und habe es Gott sei Dank noch gefunden. Also wenn er uns jetzt zuguckt oder zuhört, ich glaube, er würde sich freuen, dass der ein oder andere Leser es vielleicht, und ich würde mich auch freuen, es nachkocht oder backt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerade haben wir darüber gesprochen, wie viel von Ihrer Familie in dem neuen Buch steckt. Die Vater-Sohn-Beziehung von Hauptfigur Nico Schnöß haben Sie so erlebt. Ihr Vater hat gerne Lasagne gemacht, das Rezept im Buch ist seins. Und der Satz, es ist gut, dass wir Abschied nehmen müssen, sonst wird die Schlange am Buffet zu lang, stammt von Uli, tatsächlich der Bestatter Ihres Vaters.
Genau, ich habe mit ihm telefoniert und er ist ein super lustiger Kerl auch und hat uns sehr geholfen. Also ist auch unser Bestatter. Und ja, der hat mir das erzählt. Seine Töchter haben irgendwann mal rausbekommen, also war nicht so schwer, was der Vater beruflich macht. Und ich bin Bestatter und in dem Zusammenhang hat er das seinen Töchtern eben so erklärt. Das ist ganz gut. Die Leute müssen sterben. Das ist auch ganz gut so, weil sonst wird die Schlange vom Riesenrad so lang. Ich habe dann ein Buffet draus gemacht. Ich durfte es benutzen, weil es einfach besser zum Buch passt. Ne?
Das Buch fängt an in einem Freizeitpark und endet in einem Freizeitpark. Mhm. Und Nico Schnöß sitzt da in so einem Freefall, in so einem Tower, wo man hochgezogen wird und dann runter. Haben Sie sowas mal gemacht?
Ja, das ist grauenhaft. Also es ist eines der unangenehmsten Fahrgeschäfte, die es, glaube ich, gibt auf der Welt, weil es könnte ja auch mal nicht klappen. Also man sitzt oben, denkt sich, warum genau?
Warum genau
sitze ich da drin? Aber es hat indirekt natürlich, spielen diese ganzen Fahrgeschäfte ja auch mit dem Thema Tod und Todesangst. Und ich habe mal gelesen, also ich habe dann mich ein bisschen über Achterbahnen reingelesen, dass viele Achterbahnen quasi die sogenannte Heldenreise auch abbilden in der Fahrt selbst. Also erst die Angst, dass man dieses Abenteuer annimmt, also das Fahrgeschäft zu besteigen, dann der große Berg, das Hindernis, das Wagnis. Der Kampf, also quasi die erste Abfahrt, die Erleichterung und letztendlich, die Erleichterung, wenn man dann rausgeht und sagt, ich habe es geschafft.
Ich habe überlebt.
Ich hab überlebt, ja. Und im Freefall Tower natürlich, freier Fall, ist es dann ein bisschen simpler. Man wird hochgeschossen und dann macht es irgendwann. Und das kann ich, das werde ich auch nicht vergessen. Es ist auch jedes Mal so. Ich gehe auch jedes Mal wieder rein. Es macht einfach dann so ganz.
Warum?
Klick. Es macht Klick und dann fällt man runter. Warum ich da reingehe?
Ja, wenn es doch so ein Grauen ist.
Ich glaube, so ein bisschen Gruppenzwang. Ich tue dann immer so, als ja, ist total cool. Und ich will die anderen leiden sehen, glaube ich. Dann, ja, meinst du wirklich? Nee, ist gar kein Problem. Ich glaube, es ist sowas, warum fahren andere, machen Bungee-Jumping oder Extremsportarten. Das mache ich nicht. Ich kann halt nur ins Phantasialand. Ich spiele schon mit der Angst. Aber tatsächlich, also ich glaube, in Freefall Tower gehe ich nicht mehr. Weil die Achterbahnen sind einfach besser.
Die Kinderachterbahn.
Die Kinderachterbahn.
Ja, die ist.
Ja? Ach, die mag die ganz kleine.
Die ganz kleine,
ja, das sind die ist
cool. Wie heißt die ist noch machbar.
Ja, aber manchmal sind die ganz kleinen Achterbahnen die fiesesten, die mit den ganz kleinen Kurven, wo einem dann richtig schlecht wird. Ne?
Nico Schnöß, ihre Hauptfigur, sagt in extremen Situationen immer gerne, einfach mal locker durch die Hose atmen. Ist das eine Strategie, die Sie auch so nachvollziehen können? Klappt das bei Ihnen? Mal das, locker durch die Hose atmen?
Ja, das klappt natürlich nicht, weil man kann ja sich selber keine Gefühle verordnen. Man kann Probleme, die durch die eigenen Gedanken entstanden sind, eventuell auch gar nicht mit seinen eigenen Gedanken lösen. Was ja so ein Befehl wäre, so ein Ruhepott-Mantra, ne? Locker durch die Hose atmen.
Bei uns gibt's am Ende immer ein Geschenk.
Stimmt, ich erinnere mich an das vom letzten Mal.
Deshalb sind Sie auch wahrscheinlich wiedergekommen, oder?
Es war eine Kochschürze.
A no good story started with a salad, stand da letztens drauf, ne? Keine gute Geschichte fängt mit einem Salat an.
Ich habe auch
nie
einen Salat mitgemacht.
Jetzt kommt die Ergänzung.
Okay. Da bin ich mal gespannt.
So, das passt, glaube ich, irgendwie zur Schürze. Ich muss jetzt mal auspacken. Olivenöl.
Oh, sehr gut.
Und es ist das weltbeste Olivenöl, weil drunter wollte ich es jetzt auch nicht machen.
Oh, sehr gut.
Ne, es hat eine Goldmedaille.
Ich liebe Olivenöl. Ein Liter die Woche geht bei uns durch.
Ich weiß, dass Sie auch immer mal gerne ein helles trinken, ein Bier.
Ja.
Ja. Und ich habe den Essig dazu. Und zwar ist das Craft Beer Essig.
Craft Beer Essig. Das gibt's?
Ja, das gibt's.
Ich dachte, ich wüsste so Zeugs.
20% Craft Beer ist da drin. Ich glaube, danach dürfen Sie nicht mehr fahren. Und es steht drauf, typisch bayerisch. Gut, Sie sind Franke, aber...
Kondes nein Salat, nein.
Kommt nicht oder, in den Salat.
Ach so, sondern knatter es mir so weg. Das ist auf jeden Fall in einem Monat weg.
Einfach locker durch die Hose atmen. Das klappt damit.
Ich glaube schon, ja.
Tommy Dank. Und den SWR1-Leute, schön, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich, danke.